Werbung. Ein ganzes Dorf hält den Atem an, in dem Wissen, dass er wiederkommt. Der Unbekannte, der sich nachts auf Weiden schleicht und Pferde tötet. Der Podcast Tatort Weide erzählt eine dramatische Geschichte rund um Tierquälerei. Jetzt anhören unter noz.de/Tatortweide. Braukunst, Trends und Historie. Hier erfährst du alles rund ums Bier. 7 Minuten, der Bierpodcast mit Bastian Klenke.
Hey, moin moin und Prost aus unserem kleinen Bierkeller. Herzlich willkommen zu 7 Minuten, dem Bierpodcast. Ihr kennt natürlich das Sprichwort, ein gutes Bier braucht 7 Minuten. Und diese 7 Minuten nehme ich mir heute wieder, um ein ganz bestimmtes Thema aus dem großen Kosmos Bier näher zu beleuchten. Mein Name ist Bastian Klenke, ich bin Redakteur und Diplom-Biersommelier und zusammen mit spannenden Gästen schaue ich jede Woche auf Braukunst, Trends und Biergeschichte. Und heute schauen wir mal auf das Thema schlechthin in Deutschland, das Reinheitsgebot. Und zwar genau auf den Ursprung des Reinheitsgebotes von 1516. Wie ist dieses Reinheitsgebot entstanden, warum und welche Auswirkungen hatte die Bayerische Landesverordnung von 1516 seinerzeit, die ursprünglich auch nur von Gerste, Hopfen und Wasser spricht? Und über dieses Thema unterhalte ich mich heute mit dem Autoren, Dozenten und Ingenieur für Brauwesen Jan Brückelmeier. Von Jan stammen unter anderem die beiden Bücher Bierbrauen, Grundlagen, Rohstoffe und Brauprozesse sowie Bier verstehen, Sorten, Verkostung und Rezepte. Beide gehören längst zu den Standardwerken des Brauhandwerkes. Und mit Jan unterhalte ich mich heute über die Ursprünge des Reinheitsgebotes. Hallo Jan, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich grüße dich.
Schön, dass du mich in deinen Bierkeller eingeladen hast.
Sehr, sehr gerne. Und damit wir den Bierkeller auch richtig füllen, würde ich sagen, ich zapfe uns erstmal ein Bier und währenddessen haben wir dann Zeit zu schnacken. Was darf ich dir anbieten?
Dann würde ich ein helles nehmen.
Ach, das haben wir doch auf jeden Fall. So Jan, wir alle kennen ja den Spruch und da steht ja auch auf den meisten Hellen drauf, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516. Aber was genau bedeutet das eigentlich, dass das da drauf steht?
Also ich glaube, der Verbraucher denkt natürlich, dass es darum geht, dass es ein reines Bier ist, ein sauberes Bier.
Ja.
Im Endeffekt, wenn man sich den Spruch anschaut, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot von 1516, ist es vor allem ein Widerspruch in sich.
Mhm.
Zum einen muss man überlegen, 1516 wurde in Bayern von Wilhelm IV. Eine Landesordnung, und zwar eine umfassende Landesordnung, erlassen.
Okay.
Die geht unter anderem um Mörder, Totschläger, ich glaube Hexen sind auch noch kommen drinnen vor. Ganze 31 Worte beschäftigen sich eigentlich mit dem Thema Bier, mhm, in einem relativ großen Buch. Also es ist mitnichten ein Biergesetz. Zum anderen muss man sich auch überlegen, das Gesetz wurde erlassen fürs Teilherzogtum Bayern München und Bayern Landshut,
mhm,
was damals revolutionär war, dass es in ganzen Landesteilen gilt und nicht bloß in einzelnen Städten. Aber das heißt, genau genommen ist es weder das deutsche Reinheitsgebot, noch, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eigentlich das bayerische Reinheitsgebot in den Grenzen, die wir heute kennen. Weil es war wesentlich kleiner als es ist. Das allerletzte, was man dazu sagen kann, ist eigentlich der Ausdruck Reinheitsgebot ist viel, viel jünger. Also es gibt zwei Quellen. Die einen sprechen von 1909, wo das ein Josef Reinbold, Abgeordneter vom Reichsschatzamt, benutzt hat. Dazu habe ich keine primären Quellen gefunden. Also ich habe das Protokoll nicht mehr gefunden. Es gibt bloß sekundäre Quellen. Mhm. Aber ganz, ganz sicher kommt es 1918 vor im Bayerischen Landtag. Das heißt, für mich bedeutet es, was hinter dem Offiziellen, was die Leute damit verbinden.
Ja.
Aber es ist für mich ein ganz großer Widerspruch. Und ich glaube, heute ist das ein großes Problem, dieser Widerspruch.
Mhm. Ich würde gerne nochmal in das Jahr 1516 kurz zurückspringen. Wie und warum ist denn dieses Reinheitsgebot überhaupt entstanden?
Also für mich, da teile ich die Meinung von vielen Historikern und Wissenschaftlern, glaube ich, zwei Dinge, die wichtig waren, die man verstehen muss heute, die heute nicht mehr so sind.
Ja.
In der Zeit 1516 hat sich in Deutschland, in Europa das Klima verändert. Also ungefähr Anfang des 15. Jahrhunderts, das, was wir heutzutage als kleine Eiszeit bezeichnen, hat ungefähr gedauert bis 1850, hat sich das Klima verändert und unter anderem auch dadurch die Versorgungslage der Bevölkerung. Also Weizen, es gab immer mehr Missernten Und letztendlich ist es kein Reinheitsgebot, sondern letztendlich ist es ein Weizenverbot.
Okay.
Also ich glaube, dass Wilhelm versucht hat, den Weizen für die Brotherstellung zu schützen. Mhm. Und Gerste ist wesentlich anspruchsloser und Gerste kann man eben nicht für Brot hernehmen, weil es keine Kleberproteine hat. Mhm. Hat praktisch Gerste fürs Bier gegeben. Das andere ist aber ein ganz schnöder Grund, und zwar der gute Mammon, das Geld. Bayerisches Bier, kann man heute kaum glauben, aber bayerisches Bier war damals qualitativ nicht sehr beliebt. Also die Leute haben Bier aus dem Norden getrunken. Die Hansestädte Hamburg hat zu dem Zeitpunkt um die 300.000 Hektoliter gebraut. Mhm. Ich glaube, bloß ein Sechstel ist in Hamburg selber verbraucht worden, der Rest exportiert worden. Und bayerisches Bier hat einen Ruf gehabt, dass es unter aller Sau war,
okay,
um es mal salopp zu sagen. Und ich glaube, dass Wilhelm wollte dem Ganzen halt, er wollte auch Geld haben. Man muss dazu sagen, Bier ist früher anders besteuert worden. Heute zahlt man Biersteuer. Früher hat man praktisch das Malz besteuert. Das heißt, das ganze Bier, was importiert worden ist, hat er relativ wenig Steuern davon.
Okay.
Das heißt, er wollte die Qualität anheben vom Bier, aber indirekt deshalb, weil er dem Kunden was Gutes tun wollte. Er wollte die bayerischen Brauer stärken.
Hm. Jetzt hast du gerade eine spannende Sache noch genannt, auf die wir kurz eingehen müssen. Der Schutz des Weizens. Heute steht ja sogar im Grunde auf einigen Weißbieren drauf, gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot oder nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Das passt dann ja vorne und hinten nicht, wenn in dem Reinheitsgebot selbst nur drin steht Gerste, Hopfen, Wasser. Wie kommt das zustande?
Also es ist in der Tat so, und da gibt es auch ein Gerichtsurteil dazu, dass Weißbierbrauereien eigentlich nicht damit werben dürfen mit dem bayerischen Reinheitsgebot.
Ja.
Sie dürfen werben mit dem deutschen Reinheitsgebot. Sie dürfen aber weder werben mit bayerisch noch mit 1516, weil eben genau in diesem Erlass Weizen ausgenommen ist. Ich glaube, das erste Urteil hat damals Erdinger getroffen. Mhm. Die haben auch die Unterlassungsklage dann unterschrieben praktisch. War unter anderem jemand aus dem Hobbybrauerforum, der das Ganze anguckt. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil nicht, dass Erdinger bei ihm vor der Tür steht. Aber es ist so, also es ist Weizen, hier ist eigentlich nicht nach dem Reinheitsgebot. Also es ist auch ganz klar getrennt worden, auch damals schon in Vorzeiten. Mhm. Wobei man Weißbier damals anders gesehen hat. Weißbier war Weizenbier, war Gerstenweißbier und eigentlich alles, was nicht aus Gerste war und obergärig gebraut worden ist, war Weißbier.
Okay.
Das haben sich die bayerischen Herzöge letztendlich für sich beansprucht. Mit kleinen Twist, auch da geht es wieder ums Geld. Also man weiß, dass zum Beispiel der 30-jährige Krieg fast ausschließlich aus dem sogenannten Weißbierregal finanziert worden ist. Okay. Es war nämlich so, dass Weißbier vom Sommerbrauverbot ausgenommen war. Mhm. Das heißt, wer frisches Bier haben wollte, hat Weißbier getrunken, die nur die Herzöge brauen durften. Mhm. Und alle Wirte sind verdonnert worden, dass sie Weißbier anbieten.
Ach so, okay, ja. Wer Bier trinken wollte, musste Geld einnehmen. Das ging dann halt zur Staatskasse.
Genau, das ging zur Staatskasse. Und es war halt von 1553 bis 1850 ist es aufgeweicht, aber 1868 letztendlich aufgegeben worden ist das Sommerbrauverbot. Das wissen die wenigsten. Also früher durfte im Sommer kein untergäriges Bier gebraut werden.
Das ist ja spannend. Jetzt ist mir noch aufgefallen, dass es ja wir reden immer von 1516. War dieses Reinheitsgebot eigentlich das erste seiner Art?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt da, sagen wir mal ja und nein. Also das ist das erste seiner Art.
Ja.
Und zwar aus genau diesem Grund, den ich vorher schon erwähnt habe. Das Revolutionäre am Reinheitsgebot, ich nenne es jetzt auch mal Reinheitsgebot, obwohl es eigentlich die Landesordnung war, ist, dass es eben im ganzen Land gilt.
Ja.
Nicht nur in Städten. Wir kennen vorher Erlasse, die wesentlich älter sind. Mhm. 1156 Augsburg, wobei das sehr vage geblieben ist. Da ging es praktisch bloß darum, wer Bier puncht und verfälscht, muss mit einer Strafe rechnen.
Ja.
Aber dann 1305, da gab es wohl vorher auch schon welche, aber 1305 in Nürnberg, das fast wortgleich ist mit dem bayerischen Reinheitsgebot, nur die haben halt gegolten für einzelne Städte.
Okay.
Was ich erwähnen will, weil das ist super interessant, ist, räumt nämlich mit einem anderen Thema auf im Reinheitsgebot, ist 1489 die Bamberger Umgeldordnung, die nämlich relativ nah an 1516 liegt und die Hefe erwähnt.
Ach, spannend.
Also die Bamberger Umgeldordnung kennt die Hefe auch, die Brauordnung aus London kennt die Hefe. Mhm. Die ist, lass mich schauen, 1484 erlassen worden. Und Da ist der Punkt eben, man sagt ja immer heutzutage, es ist, die Hefe kommt nicht vor, weil man die nicht kannte.
Ja.
Man kannte die sehr wohl, aber ich denke, das Reinheitsgebot hat einen anderen Grund. Es sind eigentlich die Sachen, die in die Brauerei eingebracht werden. Die Hefe wurde nicht eingebracht, sondern nach dem damaligen Verständnis ist die entstanden aus dem Nichts praktisch. Man wusste aber, dass sie fürs Brauen wichtig ist.
Das ist ja, das ist ein sehr, sehr spannender Fakt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, da war die Hefe mit drin in den verschiedenen, auch vor 1516. Wurde denn dieses Reinheitsgebot von 1516 in der Folgezeit auch mal verändert? Ist das immer gleich geblieben bis heute?
Nee, es ist absolut verändert worden. Also es ist so, man sagt ja immer so schön, das älteste, noch unverändert geltende Lebensmittelgesetz der Welt. Es wurde bereits 4 Jahre später, also 1520, wurde eine neue Landesordnung oder eine neue Brauordnung erlassen. Und zwar wurde der Bierpreis, der ja auch drinnen festgeschrieben ist, angepasst. Übrigens habe ich schon öfter probiert, wenn Brauereien draufschreiben, gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Ich wollte auch schon öfter den Bierpreis von 1516 dann zahlen. Das wurde mir aber irgendwie nie erlaubt. Also dahingehend hat man sich schon angepasst. Aber jetzt könnte man argumentieren, ja, da wurde zwar der Bierpreis angepasst, aber es wurde halt, die Zutaten sind nach wie vor dieselben. 1551 wurde auf herzoglichen Erlass Koriander und Lorbeer erlaubt.
Ach, spannend.
1616 Salz, Wacholder und Kümmel. Also es ist bei Weitem nicht unverändert. Vor allem, was ich spannend finde an dieser Aussage immer, das älteste, unverändert in Deutschland geltende Lebensmittelgesetz unterschlägt vollkommen, dass Deutschland eine ganze Zeit lang geteilt war und dass in der DDR das Reinheitsgebot nie gegolten hat. Da hat die TGL gegolten, die vollkommen anders aufgebaut ist, vollkommen andere Sachen zulässt. Also mitnichten das älteste unverändert geltende Lebensmittelgesetz.
Das ist ja sehr spannend. Aber dennoch, unser Bier ist jetzt fertig. Da sehe ich drin, da ist nur Malz, Wasser, Hopfen und Hefe. Und ich würde sagen, Jan, wir beiden stoßen erstmal an. Und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für deine tollen Antworten auf unsere Fragen. Prost.
Prost. Dankeschön.
Und dann hoffe ich, dass wir bald weiter trinken können. Also mach's gut, Jan. Ciao.
Ciao. Mach's gut.
Alkohol erfordert einen verantwortungsvollen Umgang und kann bei hohem Konsum deine Gesundheit gefährden. Mit diesem Podcast wollen wir in keinem Fall den Konsum von Alkohol verherrlichen. Vielmehr möchten wir über die Historie des Bieres, aktuelle Trends und die Braukunst als Kulturgut aufklären und damit unterhalten.